Jesus, danke. Danke, dass wir heute stehen bleiben dürfen. Stehen bleiben dürfen bei Karfreitag. Und am liebsten würde ich schon nach vorne rennen und zu Ostersonntag und deine Auferstehung feiern. Aber heute gibst du uns Zeit. Du gibst uns Zeit, stehen zu bleiben und wenigstens ein Stück weit, ein bisschen versuchen zu begreifen, was da passiert ist. Was du durchgemacht hast, was du auf dich nehmen musstest, damit wir heute leben dürfen, damit wir heute frei sein dürfen, damit wir heute dir begegnen können und frei zu Gott kommen können, ohne Hindernisse. Ich bete, Herr, dass dieser Abend uns dem ein Stück weit näher bringt, was du vollbracht hast. Danke, Jesus, dass wir heute nicht feiern müssen, dass wir auch trauern dürfen, dass wir uns mit dem Leid auseinandersetzen dürfen. Danke, dass das dazugehört ist, dass das okay ist. Danke, dass wir niemandem was vormachen müssen und wir dürfen heute Abend bei deinem Tod stehen bleiben, auch wenn wir wissen, wie es weitergeht. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, in dieser Spannung zu bleiben heute, es auszuhalten und voll und ganz einzutauchen in das, was du getan hast. Und heute wollen wir das mit einer besonderen Zeremonie, mit einem Abendmahl feiern, das uns helfen wird, ein Stück weit mehr zu schmecken, zu fühlen, anzufassen, was da passiert ist. Und ich bete, dass du uns heute ganz besonders berührst, dass du Herzen berührst, Menschen berührst, die hier sind. Herr, und wenn heute Menschen da sind, die dich noch nicht kennen, die diese Berührung von dir noch nie erfahren hatten, ich bete, dass du sie heute umarmst, dass du sie heute zu dir rufst, dass du heute sagst, ich habe es auch für dich getan und deswegen darfst du heute neu anfangen. Danke dir, Jesus. Danke für diesen Abend, für alles, was du für uns hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Band. Dankeschön. Wow, es ist echt schwierig, ne? Also selbst das Klatschen fällt irgendwie schwer heute. Aber es ist okay. Es ist okay. Nicht alles im Leben läuft glatt und nicht alles ist so klar. Und ich glaube, die Spannung ist an keinem anderen Tag so stark, so groß wie an Karfreitag. Denn der Weg zu Ostern führt über Karfreitag. Der Weg zur Auferstehung führt über den Tod. Ohne Tod keine Auferstehung, ohne Leiden keine Heilung. Ist es nicht spannend, wie sehr wir Erfolgsgeschichten lieben, bei denen Menschen durch schwierigste Herausforderungen gehen, dem Tod nahe sind und dann wieder aufstehen wie Phönix aus der Asche? Wir lieben es zu hören, wie jemand etwas geschafft hat, überwunden hat, wie er tief am Boden war, am Verlieren war, wie der Held, der tragische Held, kurz vor dem Tod war oder wir dachten sogar, er ist tot und dann auf einmal lebte er. Ist es nicht spannend, dass wenn jemand uns erzählt, wie er tief zum Beispiel in Drogen versunken ist oder in anderen Abhängigkeiten und nach Jahren da wieder herausgekommen ist und uns diese Story erzählt und wir sind so richtig am Feiern, wow. Und wenn uns aber jemand, der 60 Jahre alt ist, sagt, ich musste nie Drogen probieren. Oder jemand würde uns sagen, ich war noch nie krank mit 50 oder mit 60. Irgendwie sind das nicht so die spannenden Geschichten. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen so sind und dass wir dieses Leid, diese Niederlagen, diese Niederschläge brauchen, um zu verstehen, wie gut, wie wichtig, wie wertvoll das Leben ist. Und deshalb ist Karfreitag auch so wichtig. Ich persönlich bin so eher ein Typ, der gerne schon bei Ostersonntag anfängt. Ich persönlich schaue gerne auf das Gute, auf das Positive. Ich versuche, was schiefgelaufen ist, schnell zur Seite zu legen, schnell zu erledigen, nicht so lange da zu bleiben und besser nach vorne zu schauen. Ja, ich erlebe auch Negatives in meinem Leben, definitiv. Ich habe auch schon einiges hinter mir. Mein Leben war auch nicht immer toll. Ich und meine Familie, in die ich hineingeboren wurde, meine Eltern, wir hatten eine Zeit, die war richtig heftig für uns alle. Und im Vergleich dazu geht es mir heute blendend, mir geht es richtig gut. Und dennoch bleibe ich nicht gerne bei diesem Negativen. Ich versuche schnell abzuhaken, zu sagen, okay, ist passiert, mir gefällt es nicht, mich nervt das, das ärgert mich, aber es ist passiert. Und ich versuche es zu umarmen und zu sagen, das ist Teil meines Lebens, das gehört dazu. Ich will es auf keinen Fall leugnen, abstreiten, sonst irgendwie. Aber ich bin eher so dazu geneigt zu sagen, okay, komm, Haken dran, weiter geht's. Wenn Menschen zu mir kommen, um sich zu versöhnen, weil sie oder wir beide Mist gebaut haben, bin ich nur kurz da in der Vergangenheit und dann sage ich, okay, wie geht's nach vorne? Wie geht's weiter? Wie können wir nach vorne schauen? Und dennoch ist heute so ein Tag auch für mich, und ich bin ehrlich zu euch, das ist für mich sehr herausfordernd. Und ich habe mich für dieses Mal, für Karfreitag, sehr dafür öffnen müssen, mich mit dem Tod Jesu zu beschäftigen und über den Tod zu sprechen und über das Leid zu sprechen und heute nicht über Ostersonntag zu sprechen. Ich denke, ihr könnt so ein bisschen spüren, wie schwer mir das fällt. Der Weg zu Ostern, zur Auferstehung, führt über Karfreitag. Und während wir diesen Weg Richtung Karfreitag heute gehen, wir sind bei Karfreitag gelandet, kommen wir an ein Ereignis, das so besonders war an Karfreitag, nämlich das Abendmahl. Das sogenannte letzte Abendmahl. Und der heutige Abend, die Predigt, das, was ich heute sage, es ist dazu da, um uns zu diesem Abendmahl einzuladen und zu führen. Dieses Abendmahl war eins der emotionalsten Momente im Leben von Jesus. Während er vieles erlebt hat und Siege hatte, Erfolg hatte, Heilungen, Befreiungen, massenweise sind den Menschen hinterhergegangen, hat er auch ziemlich schwierige Zeiten erlebt, und die waren so richtig zugespitzt auf diesen letzten Abend. Bevor dieser Abend kam, sagte er zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern. Jesus hatte Sehnsucht danach, sich hinzusetzen nach all dem Trubel, nach seinem Dienst, nach vielen Gesprächen, Predigten, Heilungen, Dämonenaustreibungen, Konfrontationen, Diskussionen, war Jesus an einen Punkt angekommen, dass er sagte, jetzt sehne ich mich danach, in Ruhe Zeit mit meinen Buddies zu haben, mit meinen Jüngern, mit meinen 12 Freunden. Und interessant ist, das war nicht das erste Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte. Man feierte das Abendmahl damals einmal im Jahr vor Ostern. Und klar, in seinem Leben hat er es ganz oft gefeiert. Aber im Johannesevangelium wird von 3 Passafesten berichtet, an denen Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem war. Das heißt, mindestens 2-mal davor hat er schon das Abendmahl mit ihnen gefeiert. Das heißt, es ging nicht darum, dass Jesus mal mit seinen Jüngern Abendmahl feiern wollte, aber dieses Mal, dieses Abendmahl sollte etwas ganz Besonderes werden. Und so hatte Jesus eine sehr persönliche, sehr intime Zeit mit seinen Jüngern. Es gibt ja 4 Evangelien, in denen so das Leben Jesus beschrieben wird. Und das 4., das Johannesevangelium, das kam ein bisschen später nochmal ergänzend. Einer der Jünger, Johannes, hat gesehen, da fehlen noch ein paar wichtige Dinge für das Verständnis. Ich muss noch ein paar Dinge dazu sagen. Und er beschreibt als einziger zum Beispiel, dass Jesus bei diesem Abendmahl oder nach diesem Abendmahl etwas machte, was die Jünger damals erschütterte. Er beugte sich vor ihnen nieder, nahm eine Schüssel mit Wasser und fing an, ihnen die Füße zu waschen. Das war eine Katastrophe für sie. Petrus, der emotionalste Jünger, würde ich sagen, der Kämpferrichter, der sagte, niemals im Leben, Jesus, wirst du mir die Füße waschen. Und Jesus gewann aber sein Herz und sagte, es ist wichtig, Petrus. Und dann, nachdem sie diese interessante Zeit hatten, mit wo er sich vor ihnen niedergekniet hat, die Füße gewaschen hat, dann kam noch etwas ganz Besonderes. Nachdem sie schon gegessen hatten, schon alle satt waren, es war schon vorbei und nach dem Essen hat er ihnen auch die Füße gewaschen. Normalerweise macht man es vor dem Essen. Also an dem Abend ging alles irgendwie anders. Und dann sagt Jesus, übrigens, ich werde nie wieder von dem Wein trinken, bis ich es erneut trinken werde, wenn das Reich Gottes gekommen ist. Und kaum hatte er es gesagt, greift er zum Becher und nimmt den Wein. Und ich stelle mir vor, wie in diesem Moment alle Jesus anschauen, wie Jesus, du hast gerade gesagt, nie wieder. Und Jesus sagt dann, nein, nein, ist nicht für mich, ist für euch. Er nimmt diesen Becher, nachdem alle getrunken haben, alle gegessen haben, er nimmt nochmal ein Stück Brot und er macht etwas, was wir heute gemeinsam machen werden. Er feiert mit ihnen oder er lässt sie das Abendmahl feiern und gibt ihnen einen ganz besonderen Auftrag und den werden wir heute erfüllen. In Lukas 22, Verse 19 bis 20 wird darüber geschrieben, da heißt es, da nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier heißt es, Jesus sagt, tut dies, um euch an mich zu erinnern. Und hier bleiben wir etwas stehen. Was meint Jesus damit? Woran genau sollen sie sich erinnern? Ich habe ja schon erzählt, dass ich eher so ein Typ bin, ich sage, komm, lass uns auf das Gute schauen, ne? Wir gucken nach vorne und so. Und ich habe das immer gerne so erklärt, ja, sie sollen sich an das Leben Jesu erinnern. An all die Dinge, die Jesus getan hat, an die Wunder, die er getan hat, an die Heilungen, an die guten Dinge, die er gesagt hat, an die Bergpredigt wahrscheinlich. Wow, wahrscheinlich die weiseste Rede der Geschichte. Und einfach an die schöne Zeit, die sie mit ihm hatten. Vielleicht daran, wie er ihnen die Füße gewaschen hat, keine Ahnung. Jesus war ein toller Mensch. Er hat Herzen bewegt. Menschen gerettet, er war selbstlos. Ich dachte früher immer, oder ich habe mir das so erklärt, wenn Jesus sagt, tu dies zu meiner Erinnerung, dann meinte er das. So sollten die Jünger ihn in Erinnerung behalten. Und ich glaube, zum Teil ist die Auslegung auch okay. Aber dieses Jahr habe ich mich auch der anderen Seite ein bisschen gestellt. Und zwar, ich habe mir den Text nochmal angeschaut und habe gesagt, nein, nein, Albert, das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz ehrlich. Denn wenn du beide Verse ehrlich beobachtest und über die nachdenkst, wirst du merken, Jesus geht es nicht nur darum, dass die Jünger an die schöne Zeit mit ihm denken. Er spricht da vom Blut. Tut dies, um euch an mich zu erinnern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Text liest. Irgendwann einmal, wenn ich schon gefühlt 100 Mal gelesen habe und irgendwie merke ich, da ist irgendetwas, das ist zu einfach, um wahr zu sein. Und ich versuche, dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, Jesus, ich bin bereit, ich bin offen. Ja, ich will nicht mehr so, ja, ich bin halt so ein Typ, sondern sprich, was möchtest du mir sagen? Und einige Wochen vor Ostern habe ich eine Nachricht bekommen. Wir, die ordinierten Pastoren im BFB, übrigens, ich bin ein ordinierter Pastor einer öffentlichen Körperschaft, also ich genieße öffentlichen Glauben, ich habe sogar einen Stempel, ich könnte dein Zeugnis beglaubigen, wenn du möchtest. Übrigens, ne, also, und für die Pastoren, damit sie Austausch haben, gibt es ein Forum im BFP. Ein BFP-Forum. Und dort können Pastoren Dinge reinschreiben und fragen, hey, habt ihr da Erfahrungen? Wie seht ihr das? Könnt ihr mir mal helfen? Und jemand hat da was geschrieben über diesen genau Bibelvers und genau diese Aussage. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ich wollte es nicht anders. Ich habe gesagt, Jesus, ich bin offen und jetzt fängt er an, mit mir zu arbeiten. Und zwar hat jemand geschrieben, dass dieser Satz, der hier heißt, tut dies, um euch an mich zu erinnern, dass da ein ganz bestimmtes Wort erwähnt wird, das wir eigentlich alle kennen. Nämlich die Übersetzung von erinnern. Und habt ihr eine Idee, was im griechischen Originaltext für erinnern steht? Anamnesis. Ich weiß nicht, ob ihr damit zu tun habt. Ich komme aus der Finanzbranche, also vor meinem Pastorenwerdegang habe ich Bankprodukte, Versicherungsprodukte, Bausparverträge und so weiter an den Mann gebracht. Und bei Lebensversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen ist es wichtig, bevor das abgeschlossen wird, dass eine Anamnese gemacht wird. Es gibt zwei Wege, so bei geringen Summen, wenn es noch nicht so hoch ist, erfrage ich einfach, erzähl mir mal, was hattest du schon so in deinem Leben? Was für Erkrankungen, was für Verletzungen und so weiter, was für Allergien? Und wenn die Summe einen bestimmten Wert überstiegen hat, dann musste sogar von einem Arzt eine Anamnese gemacht werden. Er musste die Krankengeschichte, die Krankheitsgeschichte des Kunden offenlegen, der Kunde musste zustimmen. Wenn du ins Krankenhaus kommst, zu einem Arzt, also es ist gut möglich, dass du bei Amel landest. Amel, das ist der gut aussehende Mann, der hier gestanden hat und gesungen hat. Na, unser Lobpreisleiter ist ein Doktor, ist ein Arzt. Also er macht also sein Leben lang heilt er Menschen auf der Arbeit medizinisch. Und hier führt er sie halt zu Jesus. Und wenn du ins Krankenhaus kommst, dann wirst du, und bevor du behandelt wirst, wird auch eine Anamnese gemacht. Du musst erzählen, was du hast. Die Ärzte fragen dich nach Vorerkrankungen, nach Allergien und so weiter. Wenn du deinen Hausarzt wechselst, je älter du bist, desto schwieriger wird's, weil der neue Hausarzt, der muss deine ganze Krankengeschichte kennen, damit er dich vernünftig beraten, behandeln kann. Und als ich dieses Wort gelesen habe, wenn Jesus sagt, tut das, um euch an mich zu erinnern, und hier steht Anamnese, dann hat es eher wenig damit zu tun, wie schön das Leben von Jesus war. Weißt du, bei der Anamnese geht es nicht darum, wie viel Sport du treibst. Es geht nicht darum, wie gut du dich ernährst. Es geht nicht darum, wie einfach dein Leben ist. Es geht nicht darum, wie gut deine Work-Life-Balance ist. Wie viel Gutes du... All das interessiert in dem Moment nicht. Bei der Anamnese geht es um deine Leidensgeschichte. Um das, was du durchgemacht hast. Nicht das Gute in deinem Leben ist interessant, sondern das, was nicht so gut gelaufen ist. Ich war dabei, so diese Predigt vorzubereiten, und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, dieses Mal an Karfreitag, Jesus, da muss ich bei deinem Tod, bei deinem Leiden bleiben. Ich erlaube es mir nicht, gleich über Sonntag zu sprechen. Aber ich lade euch ein, kommt in zwei Tagen wieder. Wir werden übermorgen hier an Ostern eine Taufe feiern mit 20 Täuflingen. Also es wird richtig gut. Kommt gerne. Ja. Okay, jetzt habe ich es doch gemacht. Ne? Jesus wusste, dass jetzt eine Zeit vor ihm liegt, ein paar wenige Tage, sie werden den Unterschied machen. Jesus wusste, dass jetzt Leid bevorsteht, dass die schwierigste Zeit seines Lebens kommt, die schwierigsten Stunden seines Lebens. Und er hat die Jünger darauf vorbereitet und hat gesagt, tut dies zu meiner Erinnerung an das, was jetzt kommen wird, nicht an das, was war. Woher weiß ich das? Schaut mal, im Vers 20 heißt es, ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Blut vergossen. Wenn er sagt, erinnert euch daran, und dann sagt er, mein Blut wird für euch vergossen. Also ist klar, Jesus sagt, erinnert euch an das Leid, das ich ertragen werde. Okay, also theologisch klar. Ich habe gar keine andere Wahl, als das so auszulegen. Und dennoch frage ich mich, wieso, Jesus? Willst du, dass wir leiden an Karfreitag? Willst du, dass wir alle traurig sind? Und dass wir sagen, wie schrecklich das war? Oder was möchtest du denn? Warum sollen wir uns daran erinnern, dass du gelitten hast? Und jetzt kommt es. Jetzt kommt die eigentliche Botschaft von Karfreitag. Und ich muss es einfach geballt zusammenfassen. Ich will da nicht so lange theologische Abhandlungen durchgehen. Aber Fakt ist, Jesus war unschuldig. Er war perfekt. Er hatte keine Fehler. Er hat nichts getan, was den Tod verdient hat. Aber dadurch, dass er sich dennoch hat verhaften lassen, verurteilen lassen, töten lassen, hat er die Chance bekommen oder das Recht bekommen zu sagen, ich habe bezahlt. Das, was ein anderer hätte eigentlich tragen müssen, und mit diesem anderen meine ich mich. Und wenn du willst, dich. Das, was Menschen verdient haben für das, was sie getan haben, das hätten sie tragen müssen. Und in diesem Moment hat Jesus gesagt, ich mach das. Ich übernehme das. Und weißt du, es ist nicht annähernd vergleichbar damit, dass du mit jemandem essen gehst und das war ein teures Essen und gutes Essen und das hat 80 Euro gekostet, war ein T-Bone Steak mit, keine Ahnung, noch einem teuren Nachtisch und dein Essenspartner sagt, ich mach das. Boah, und du denkst, wow. Aber das, was Jesus gemacht hat, ist so weit weg davon, das ist so viel mehr, als er gesagt hat, ich übernehme das, ich nehme das auf mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe echt viel Mist in meinem Leben gebaut. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich bin sicher, ich werde wieder Schuld auf mich laden. Und heute darf ich wissen, für diese Schuld wurde bezahlt. Ich darf mich heute daran erinnern, welch hohen Preis Jesus dafür bezahlt hat. Er hat das Beste, das Teuerste gegeben, was er hatte, nämlich sein Leben. Und das ist jetzt so ein kritischer Moment. Ich hoffe, dass ich ihn gut rüberbringe. Schau mal. Wenn du heute hier bist und du hörst, Jesus hat Schreckliches durchleiden müssen, damit dir vergeben ist, damit deine Schuld vergeben wird, damit du dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wirst, dann sollst du wissen, er hat nicht nur dafür bezahlt, was du schon mal getan hast. Er hat dich nicht nur freigesprochen von der Schuld, die in der Vergangenheit liegt, sondern heute fängt ein neuer Tag. In dieser Minute, in dieser Sekunde hast du die Chance, wieder Fehler zu machen, wieder zu sündigen, sagt die Bibel dazu. Wieder Mist zu bauen, wieder was Schlechtes zu denken. Morgen ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du wieder daneben haust und sagst, was habe ich schon wieder getan. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass du vor deinem Computer sitzt und deine Finger kurz davor sind, eine Seite einzugeben, von der du ganz genau weißt, du sollst sie nicht eingeben. Gedanken kommen in deinen Kopf und wollen sich entwickeln. Und du weißt ganz genau, diese Gedanken, die da jetzt gerade kommen, die sind nicht gut für mich. Ich darf ihnen keinen Raum geben. Und in diesem Moment, und ich glaube, das ist so das Emotionalste, was ich jetzt sagen werde. In diesem Moment darfst du dir bewusst machen, wenn ich das jetzt tue, entwerte ich das Opfer, das Jesus für mich gebracht hat. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Er hat alles gegeben, weil er mich so sehr liebt, damit ich nicht mehr sündigen muss, damit ich nicht mehr diese Dinge wiederhole. Und ich sitze da und ich stehe vor dieser Gefahr und ich mache mir bewusst, ich mache das nicht. Aber wisst ihr, eigentlich ist das auch nicht so mein Weg. Ich sag, ich mache das nicht, weil es für mich schlecht ist. Ich will doch nicht mir schaden. Ich will doch diese Dinge nicht tun, weil es mich dann runterzieht. Aber nicht immer hilft das. Wir sind manchmal wie blind. Wir wissen ganz genau, was die Konsequenz ist. Und wir machen es trotzdem. Und wir schaden uns trotzdem. Und jetzt kommt aber noch diese Komponente dazu. Wenn ich mir bewusst mache, ich sitze in diesem Moment da, ich überlege etwas zu tun, von dem ich weiß, das sollte ich nicht machen. Und ich mache mir bewusst, Jesus ist da. Und er steht neben mir, er sitzt neben mir und er schaut mich an mit traurigen Augen und sagt, Albert, ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du das nicht mehr machen musst. Willst du das wirklich? Ich will dich dazu einladen. Ich weiß, das ist echt, das ist so das Äußerste. Und das ist der schlechteste Grund, warum du ein gutes Leben führen sollst. Du führst doch ein gutes Leben nicht, damit Gott mit dir zufrieden ist und dich in Ruhe lässt und sagt, ja, du bist okay, jetzt segne ich dich. Darum geht's ja nicht. Aber manchmal kommen wir an einen Punkt, wo alles nicht mehr hilft und die ganze Vernunft ist zu Ende. Und dann hilft nur noch das. Und ich will dir heute sagen, wenn du an so einen Punkt angekommen bist in deinem Leben oder kommst und du wirst merken, wie verzweifelt du bist, dann denk daran, dass Jesus in diesem Moment da ist und dir sagt, weißt du, was ich durchgemacht habe, damit du das nicht mehr tun musst? Ich möchte dich jetzt dazu einladen, wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ich möchte dich dazu einladen, dass du heute vielleicht zum ersten Mal so ganz bewusst in deinem Leben dir klar machst, was Jesus durchgemacht hat, damit du heute hier sein kannst. Was Jesus durchgemacht hat, erlitten hat, damit dir vergeben ist. Damit du nicht mehr wiederholen musst, damit du die Dinge nicht mehr machen musst. Und während wir heute das Abendmahl feiern werden, möchte ich dir sagen, das Abendmahl ist für all die Menschen, die gesagt haben, ja, ich nehme das in Anspruch, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat und für meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube, dass er gelebt hat. Ich glaube, dass er sein Leben gegeben hat. Und ich nehme dieses Abendmahl zu mir als Zeichen dafür, dass mir vergeben ist. Und mit welchen Schuldgefühlen auch immer du heute hier bist und vielleicht überlegst du, weil es dir nicht so gut geht, weil dein Gewissen dich gerade verurteilt für das, was du gedacht hast, getan hast oder nicht getan hast, ich will dich heute dazu einladen, dass du heute aufstehst, zum Abendmahl gehst an den Tisch und das Abendmahl zu dir nimmst und dir selbst sagst, mir ist vergeben. Der Christi Leib, Christi Blut ist geflossen, Christi Leib wurde gebrochen, wurde hingegeben, damit mir vergeben ist. Und weil mir vergeben ist, stehe ich wieder auf. Bleib nicht sitzen. Normalerweise, wenn ich zum Ende der Predigt komme, lade ich immer ein, wer sich heute dafür entscheiden will, sein Leben Jesus zu geben. Und die Einladung heute, die wird anders ausfallen. Ich will heute keine Hände sehen. Aber ich will, dass du aufstehst. Nicht jetzt, gleich. Ich will, dass du aufstehst und als Zeichen, dass du ein neues Leben mit Jesus anfängst, dass du die Vergebung annimmst, dass du ihn als deinen Herrn und Retter annimmst, will ich, dass du gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, auch aufstehst und zum Abendmahltisch gehst. Es ist mehr als nur die Hand zu heben. Der Weg dahin, du wirst eine Zeit lang wahrscheinlich in der Schlange stehen. Du darfst dir bewusst machen, Jesus, dein Leben hast du für mich gegeben. Dadurch ändert sich alles. Mir ist vergeben. Ich nehme es für mich an. Wir wollen heute das Abendmahl als Gemeindeleitung austeilen. Und alle die in der Gemeindeleitung sind, die sind vorbereitet, ich habe sie eingeladen. Darf ich euch bitten, jetzt an die Tische zu gehen? Ja, hinten rechts, da wird Millie und Rainer stehen. Rainer ist unser Kassierer, Millie ist die Leiterin vom Kids-Bereich. Ja, hier links wird Fahad sein, Fahad, der Leiter unseres persischen Bereichs, und Angelika, die Leiterin vom Medienbereich. Würdest du zu Fahad gehen, Angelika? Da hinten ist Amel, der Arzt, von dem ich gesprochen habe, und Thomas Wiese, unser zweiter Vorsitzender. An dem anderen Tisch ist Eddie, unser technischer Leiter, und der andere Thomas, Leiter vom Bereich Miteinander. Und hier vorne steht Markus, der Leiter von den Ranger, und ich werde mich gleich dazu gesellen. Wir wollen heute auf diese Art und Weise als Leitung der Gemeinde ein Zeichen setzen und dieses Abendmahl euch austeilen, mit euch gemeinsam feiern und einander zusagen, uns ist vergeben. Jesu Tod war nicht umsonst. Wir schätzen seinen Tod. Er ist kostbar. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, Albert, aber Sonntag, Freitag hast du noch nicht so viel gepredigt heute. Gleich. Und das mache ich heute mit Hilfe von Sarah. Sarah, kommst du bitte auf die Bühne? Dankeschön. Es gab schon im Alten Testament eine Prophetie. Der Prophet Jesaja hat das vorausgesagt, was an Karfreitag tatsächlich passiert ist. Es ist ein sehr bekanntes, berühmtes Kapitel, Jesaja 53. Ein Kapitel, in dem ganz klar beschrieben wird, was an Karfreitag passieren wird. Und ich lade euch jetzt ein, während Sarah vorlesen wird, euch bewusst zu machen, was da geschehen ist. Und wenn sie dann zu Ende gelesen hat, lade ich euch ein, euch langsam dann in Richtung Abendmahltische zu bewegen. Damit wir hier so eine gute Ordnung haben, ich würde sagen, zu dem Tisch hier vorne kommt durch diesen Mittelgang, zu dem Tisch hier durch diesen Mittelgang und zu den anderen Tischen anders. Jesus sehnte sich sehr danach, dieses Mal mit den Jüngern zu feiern, und wir sehnen uns danach, dieses Mal mit euch zu feiern. Und ich lade dich ein, nimm es heute auf diese Art und Weise. Amen.
Danke, Albert. Ja, ich lese jetzt Jesaja 53, die Verse 1 bis 12 aus der Bibel heute Übersetzung. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Er wuchs vor ihm auf, wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Grund. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn. Weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen. Und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu, und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für die Verbrecher eintrat.